Ja, wir werden heute einen Ausflug machen, sozusagen eine Unterbrechung in unserer Reihe zum Matthäusevangelium. Wir sind ja am Anfang der Bergpredigt in dieser Reihe und haben angeschaut, wie das Reich Gottes gebaut wird auf dieser Erde. Und wir schauen uns das jetzt in einem Bereich an, der uns allen oder vielen hier sehr, sehr nahe ist und auch noch nahe werden wird wahrscheinlich, nämlich der Bereich der Ehe. Und dieses Thema der Ehe ist eines, was Tessa und mich auch in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Zum einen sollte ich die Traupredigt halten bei einer Hochzeit und zum anderen hatten wir direkt danach eine sehr schwierige Situation und eine Art Streit auch in der Nacht, wo wir nach Hause kamen, müde waren, die Kinder nicht genauso waren, wie wir dachten, wie sie sein werden, krank wurden und so weiter. Und auch die Gespräche danach, wo wir auch beide einfach Dinge gesehen haben in unserem eigenen Leben und oder ins Nachdenken kamen. Und gestern hat es jetzt an mir auch nochmal ein Video geschickt, gezeigt oder vorgestern. Und das haben wir zusammen geschaut über dieses Thema. Und das ist einfach etwas, was uns gerade im Moment beschäftigt und was aber auch für uns als Gemeinde ein sehr wichtiges Thema ist. Und deswegen schlag bitte mit mir zusammen auf Epheser Kapitel 5. Und es wird heute vor allem um den Vers 32 gehen, Kapitel 5, Vers 32. Ich lese aber, damit ihr den Zusammenhang mitbekommt, einige Sätze vorher und nachher, also ab Vers 21. Epheser, Kapitel 5, Vers 2 und Vers 21, Entschuldigung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Und jetzt die eigentlichen Verse, auf die wir näher eingehen werden. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Das war das Wort Gottes. Und ich bete noch, Vater, ich bitte dich, wie Walter eben dich gebetet hat, bitte hilf mir, diesen Text auszulegen, aber bitte hilf uns auch, dass wir die Relevanz des Themas sehen in unserem Leben. Ob wir nun Single sind, ob wir verheiratet sind, bitte schenk uns das durch deinen Geist. Amen. Wir haben gerade einen der bekanntesten Texte über die Ehe in der Bibel gelesen. Und bekannt wahrscheinlich auch deswegen, weil der Abschnitt ausführlich über die christliche Einstellung und das christliche Verhalten in der Ehe redet. Und es ist aber auch bekannt, diese Verse sind auch bekannt, weil Paulus, der diese Worte aufschrieb, an das Alte Testament anspielt, an die allererste Anweisung bezüglich der Ehe, nämlich in Genesis 1, das sehen wir an dem Vers, dass es oft mit Anführungs- und Schlussstreichen so geschrieben, der Vers 31. Und also es geht da um die allererste Einsetzung sozusagen von der Ehe. Und deswegen ist dieser Text hier auch so zentral. Aber dieser Text ist auch nicht so einfach zu verstehen. Was meint Paulus zum Beispiel mit dem Satz, dieses Geheimnis ist groß, in Vers 32? Und das sind Verse, wo wir dazu tendieren, auf die praktischen Anweisungen zu fokussieren, weil sie etwas leichter zu verstehen sind. Also von der Anweisung, dass Mann und Frau generell bereit sein müssen, sich gegenseitig einander unterzuordnen. Das haben wir in dem ersten Vers, in Vers 21 gelesen. Also auf Position und Rang zu verzichten. Und auch innerhalb der Ehe demütig mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Oder die Anweisung, diese besondere Aufgabe der Frau, dem Mann eine Gehilfin zu sein und sich ihm unterzuordnen. Und von der Pflicht des Mannes, die eigene Frau hingebungsvoll zu lieben, sie zu pflegen und für sie zu sorgen. Aber wir werden heute vor allem auf den Kern von der Botschaft von Paulus eingehen. Und der Kern ist unter anderem in Vers 32. Auf Vers 31 lese ich dazu: Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Der zitierte Vers aus 1. Mose 2, also wo Gott zu dem ersten Mann die erste Frau erschafft, die beiden zusammenführt und sozusagen die erste Ehe schließt. Dieser Vers in 1. Mose 2, der blickt zurück auf das, was schon geschehen ist in 1. Mose 1 und 2, also auf Gottes Handeln und stellt dann ein generelles Prinzip auf. Gottes Handeln darin, dass er den Menschen eben zusammenführt mit der Frau und stellt ein generelles Prinzip auf, was jetzt für jede zukünftige Ehe gelten soll. Nämlich, sie sollen ein Fleisch sein, von Gott vereint, nicht mehr zu trennen. Und Paulus sagt daraufhin, dass dieses Geheimnis groß ist. Das Wort Geheimnis, das hat er eine Seite vorher in seinem Brief an die Epheser schon erklärt. Wenn wir Kapitel 3, Vers 9 aufschlagen, wo es darum geht, dass Gott eben ans Licht bringt, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Und es geht um Christus und seine Gemeinde, wie wir in den Versen danach sehen. Also das Geheimnis, mit Geheimnis meint Paulus Gottes geheimnisvolles Leiten und Führen der Menschheitsgeschichte, also durch die alle Zeitalter, auf ein bestimmtes Ziel hin, nämlich Gottes Plan schon damals, schon vor Grundlegung der Welt, Christus und seine Gemeinde. Ich aber deute es auf Christus und seine Gemeinde, sagt hier Paulus dann in Kapitel 5. Also Paulus erklärt uns, und das macht er nicht nur hier, sondern immer wieder, dass wir die Bibel als eine große Geschichte lesen sollen. Nämlich Gottes Geschichte, die er über die Jahrhunderte geführt und zu diesem Ziel hingeführt hat, nämlich Christus und seine Gemeinde. Und dieses Geheimnis, diese alte Aussage in 1. Mose 2, ist groß, sagt Paulus, tief, vielschichtig, weitreichend, vorausschauend, von großer Tragweite. Weil diese Aussage bereits damals, sagt Paulus, über Christus redet. Und manchmal, also viele Leute denken oder lesen Paulus und sagen, der erfindet das hier einfach so. Der schaut zurück auf irgendwelche Sachen und dann sagt er, das hat irgendwie mit Christus zu tun. Aber Paulus erfindet das hier nicht einfach, selbst bevor Jesus kam, also vor der Zeit des Neuen Testaments, konnte man sehen, dass diese Aussage aus dem ersten Buch der Bibel auf irgendetwas Größeres hindeutet, als nur auf die praktische Auswirkung der Ehe. Zum Beispiel wird diese Aussage nie wirklich ideal erfüllt im Alten Testament. Vielleicht fällt euch das auf. Wir lesen ja jetzt auch, oder Walter predigt für uns im ersten Buch Mose, und wir schauen uns dann die Urväter an, Abraham, Isaak und Jakob. Und die Geschichten von diesen Vätern ist voll von Dysfunktionalität in der Ehe. Also die Institution der Ehe, die wird immer wieder zerstört. Zum Beispiel in der Mehrehe von Jakob, aber auch dann später in der Polygamie der israelitischen Könige und in der Verführung des Volkes Israel durch fremde Frauen, die diese sogar brachten, die Frucht ihrer Ehe, also ihre eigenen Kinder, den Götzen zu opfern. Wir sehen im Alten Testament Streit, Neid. Wir sehen Herrschsucht in den Ehen. Wir sehen falsche Passivität bei den Männern, Manipulation bei den Frauen. Und das kann irgendwie nicht etwas Vollkommenes, Abgeschlossenes sein. Wir sehen aber auch als Zweites, dass die Ehe auf etwas hindeutet, was mehr als nur eine Beziehung von Mann und Frau ist. Wir sehen es auch daran, dass in der Geschichte des Alten Testaments Gott sein Volk Israel befreit aus der Sklaverei in Ägypten. Und das Wort Yada, was in unseren Bibelübersetzungen übersetzt wird als erkennen oder kennen oder wissen, was in Genesis 3 für die Vereinigung von diesen ersten beiden Menschen verwendet wird, dieses Wort wird auch im Hinblick auf Gott und sein Volk verwendet. Wir sehen das zum Beispiel in Exodus 2, wo Gott das Ächzen seines Volkes hört. Exodus 2, Vers 24, da hörte Gott ihr Ächzen unter der Sklaverei der Ägypter. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel. Und Gott, ja da, Gott erkannte, Gott kümmerte sich um sie, wird oft übersetzt. In Jeremia 31, Vers 32, hier redet Gott von dem Bund, und ich zitiere, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Ehemann war, spricht der Herr. Jesaja 34, Vers 5, denn dein Gemahl, dein Ehemann, ist dein Schöpfer, Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Das heißt, dass die Ehe schon im Alten Testament, es wird ja benutzt für das Retten Gottes. Und für das Retten Gottes, was offensichtlich noch nicht im Alten Testament erfüllt ist oder nicht vollendet ist. Von dem erretteten Handeln Gottes an seinem geliebten Volk. Und Paulus hat recht, dass das ein großes Geheimnis ist, dass es etwas ist, was auf etwas voraus zeigt. Und im Neuen Testament wird dieses Geheimnis aufgedeckt. Es wird offenbar und sichtbar. Und das ist Christus und seine Gemeinde. Hier sind in unserer Gemeinde sind einige, die in einer Ehe sind. Wir haben aber auch Singles und auch Geschwister, die eine schwierige Ehe hinter sich haben, vielleicht auch eine Trennung. Und ich bin überzeugt, dass diese Aussage von Paulus einerseits Trost und Konfrontation für alle Gruppen bringt. Wenn Paulus sagt, und das ist tröstend für diejenigen, die vielleicht nie eine ideale Ehe führen werden, oder überhaupt eine Ehe führen werden. Er sagt, das Eigentliche ist nicht die Ehe, sondern das Eigentliche ist Christus. Das heißt, ihr könnt euer Leben ohne Ehe leben und ohne das Wirkliche, das Wahre zu verpassen. Aber, und das gibt uns Trost, nicht wahr? Es gibt auch denen Trost, die in der Ehe, und das passiert, dass wir in der Ehe Enttäuschung erleben. Und Paulus sagt, es gibt mehr zur Ehe. Es gibt mehr als nur die Ehe, die ihr gerade erlebt zwischen Mann und Frau. Aber Paulus, die Aussage von Paulus hat auch etwas Konfrontierendes. Und darauf möchte ich nochmal näher darauf eingehen. Also ich habe das alles jetzt so relativ gefasst und ruhig aufgenommen, was ich gesagt habe. Dabei ist aber diese Botschaft, wenn wir einen Moment mal drüber nachdenken, eigentlich schockierend und revolutionär. Also Paulus sagt ja tatsächlich in diesen Versen, dass es in der Ehe, also zum Beispiel bei Nils und Hannah oder Leo und Erika, nicht wirklich um Nils und Hannah und Leo und Erika geht. Es geht nicht wirklich um die Ehe dieser Menschen. Es geht nicht um ihre Wünsche oder gemeinsamen Ziele und Hoffnungen. Es geht nicht einmal um ihre Liebe und ihre Beziehung primär, sondern Paulus sagt, es geht um Christus. Und sowas einem Ehepaar zu sagen, ist in unserer heutigen Kultur doch irgendwie schockierend, nicht wahr? Also gerade in unserer westlichen, weitestgehend säkularen, auch humanistischen Gesellschaft, die Generation der Millennials auch gerade, also wo sich alles um dieses authentische Leben dreht, werde dein wahres Ich, entfalte dich, folge deinem Herzen. Und wenn dir deine Ehe dabei hilft, dann umso besser. Und gerade da ist die Botschaft hier in Epheser 5 schockierend. Aber auch in eher konservativeren, traditionellen Kulturen, die auch hier in Europa vorhanden sind, wo oftmals die Ehe und die Familie, also der perfekte Mann zu haben, die ideale Frau zu haben, einen absolut zentralen Platz einnimmt in den Zielen, den Plänen und in den Gesprächen der Menschen, auch in einer solchen Kultur ist die Botschaft von Paulus revolutionär. Also für die Menschen unserer Zeit generell, können wir sagen, auch für die Menschen von damals, auch für die griechische, hellenistische Kultur, ist Paulus' Aussage erstaunlich. Aber für Paulus und die anderen biblischen Autoren ist solches Denken völlig normal. Für diese Menschen, welche die Augenzeugen des Lebens, Sterbens und der Auferstehung von Jesus Christus waren, für diese Menschen geht es selbstverständlich bei allen Dingen um Christus. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 16 bis 17, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen, zu ihm hin geschaffen. Und er, also Christus, ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und schon im Alten Testament sehen wir das, zum Beispiel in den Psalmen, dass alle Dinge im Wesentlichen eine Geschichte erzählen, die Geschichte der Schönheit, Genialität, Ehre und Herrlichkeit Gottes. Im Psalm 19, Verse 2 bis 4, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu oder Nachricht zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Worte und ohne Rede, mit unhörbarer Stimme. Also in anderen Worten, die ganze Schöpfung erzählt in ihrer Diversität und in ihrer Vielfalt doch eine Geschichte. Und diese unhörbare Stimme hier in Psalm 19, das ist nichts Mystisches, also etwas, an was man einfach irgendwie glauben muss, sondern eine relativ simple Logik, ein kausaler Zusammenhang. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, alles, was offensichtlich eine Wirkung hat, also nicht schon ewig existiert, muss doch eine Ursache haben. Wir wissen, dass das Universum nicht ewig ist und damit eine Wirkung, also keine Ursache, und eine Wirkung durch eine Ursache verlangt. Das Universum musste von irgendwas gewirkt und geschaffen sein. Und die Schönheiten und die mächtigen Gewalten der Natur, die Ruhe und Ästhetik von Wasser, was im Schilf sich von Schilf, was sich so im Wasser hin und her bewegt. Die Explosionen, die passieren, wenn Lavaströme auf Wasser treffen. Sie alle reden mit unhörbarer Stimme von der Herrlichkeit Gottes. Und wir können das weiter ausführen in jedem Bereich. Unser Wissen über die Energiemengen zum Beispiel, die in einem Stern durch nukleare Fusion umgewandelt werden, die Komplexität und Genialität einer Bach-Sonate, die großen Werke der Literatur, die Kreativität des Menschen selbst, die eigenartige Schönheit der Quantentheorie, die über 20.000 Orchideenarten, 20.000 Orchideenarten, jede mit individuellen Farben und Formen und Schattierungen und Mustern, die fein abgestimmten Naturgesetze, die das Leben überhaupt ermöglichen und die Geschmacksexplosion von Brot und Wurst und Raclette-Käse in der Mikrowelle warm gemacht. Also all diese Dinge verkündigen deutlich den Schöpfer und verkündigen die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Christi. Und auch wenn wir an Hochzeiten gehen, ihr wart bestimmt alle schon an Hochzeiten und ihr beobachtet frische, junge Ehe, also Braut und Bräutigam und die Vorfreude, die sie auch verspüren. Auch diese Vorfreude redet. Sie spricht, sie zeigt auf den Moment hin, wo Christus seine Braut, seine Gemeinde, sein erlöstes Volk aus allen Nationen und Sprachen zu sich holen wird und die Freude vollkommen sein wird. Weshalb haben so viele Menschen ein ideales Bild von Ehe und von Heiraten? Also sie verfolgen die Royal Wedding zum Beispiel. Oder irgendwie außergewöhnliche Heiratsanträge auf YouTube. Weshalb haben wir dieses Ideal in unserer Kultur der Ehe? Und die Antwort ist, weil das Heiraten auf ein Ideal hinzeigt, auf Christus und seine Gemeinde. Also alle diese Dinge, auch die Ehe, auch unsere Ehen, reden und erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das ist ihre Bestimmung, das ist ihr Zweck. Psalm 19, Vers 6 beschreibt, und sie, da geht es um die Sonne, die aufgeht, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor, sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. So als wenn die Schöpfung, die für die Ehre Gottes lebt, sich auch daran erfreut, dass sie sich für die Ehre Gottes, Ehre Gottes lebt. Und dieser Aspekt ist auch sehr wichtig, wenn wir darüber nachdenken. Vielleicht hast du auch manchmal diesen Gedanken, dass wir in einer Gemeinde sind, wo sehr oft so diese Ehre Gottes betont wird. Also wir haben oft Predigten, wo wir auch klar sagen, wozu wir hier sind. Auch, und dass wir für die Ehre Gottes geschaffen sind und dafür geschaffen sind, auch seine Gebote zu befolgen und im Gehorsam zu ihm zu leben. Und vielleicht hast du manchmal den Gedanken auch, dass dieses... Das ist ja irgendwie schön und gut, aber man sollte das nicht übertreiben. So, wie kann man sein ganzes Leben für die Ehre eines anderen leben? Das ist doch irgendwie ungesund. Und so kann man doch nicht wirklich glücklich sein. Nun, es kommt darauf an. Es gibt Menschen, die von ihren Mitmenschen fordern, dass sie die ganze Ehre bekommen. Also, dass sich alles immer um sie drehen muss. Dass andere Menschen wie Planeten quasi um sie kreisen müssen. Und das Narzissmus-Syndrom gibt es leider auch bei Ehemännern und bei Ehefrauen. Und das ist zutiefst ungesund. Aber weshalb sind Beziehungen zu solchen Menschen so destruktiv? Wieso? Was ist der Grund? Und ich denke, es ist, weil sie etwas versprechen, was sie nicht geben können. Sie sagen im Prinzip, die anderen sind im Prinzip dafür da, mich zu ehren, also um mich zu kreisen. Drehe du dich nur um mich, setze mich an erste Stelle, dann wird es dir gut gehen. Sie sagen im Prinzip, ich bin die Quelle all dessen, was du brauchst. Ich kann dich befriedigen, wenn du dich nur um mich drehst. Und dann saugen sie ihre Mitmenschen aus und lassen sie fallen, wenn sie leer oder ausgebrannt sind. Aber Paulus und die Autoren der Bibel, die fordern uns nicht dazu auf, etwas Mittelwertiges, etwas Endliches oder etwas Erschöpfliches anzubeten. Sondern sie fordern uns jetzt auch in dieser Hinsicht mit der Ehe, uns an der Quelle aller Freude, in dem Geber aller guten Gaben, einschließlich der Ehe, zufrieden zu geben. Und deswegen ist ein solches Leben ein glückliches Leben. Nicht ohne Grund haben wir gesehen, wie in der Bergpredigt Jesus mit 9-mal Makarios, glückselig, überglücklich beginnt. Und der im Neuen Testament am eindringlichsten formulierte Befehl lautet, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Philipper 4, Vers 4. Psalm 33, glücklich die Nationen, die Nation, deren Herr, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Und wir spannen jetzt, nachdem wir diese grundlegenden Sachen angeschaut haben, nochmal den Bogen zurück zu unserem Text in Epheser 5. Und wir lesen einfach nochmal diese Verse unter diesem Aspekt, diesen zentralen Aspekt Christus und seine Gemeinde. Ich lese nochmal ab Vers 22, ich lese in der NEU-Übersetzung. Ich glaube, da kommt es auch sehr schön deutlich heraus. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Also sie sollen sich nicht einfach ihren Männern unterstellen, sondern so wie sie sich dem Herrn unterstellen. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht. So ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterstellt, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterstellen. Und zwar in allen Dingen. Unterstellen oder unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie gegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Also seht ihr diese enge Verknüpfung zwischen dieser Hauptsache, die Paulus angesprochen hat, und den praktischen Anweisungen zur Ehe. Und viele lesen die Anweisungen über das Verhalten von Mann und Frau in der Ehe und beginnen eigentlich verkehrt zu argumentieren. Sie beginnen den Nutzen dieser Anweisungen damit zu begründen, dass Frauen eben insbesondere die Liebe ihres Mannes brauchen und dass die Männer eben insbesondere den Respekt und das Unterordnen ihrer Frauen brauchen. Und es gibt durchaus auch beeindruckende Studien, und zwar über diverse religiöse und kulturelle Gruppen hinweg, die das auch wirklich so belegen. Also es stimmt, wir sind so geschaffen, dass Frauen grundsätzlich anders sind. Sie sind gleich wert vor Gott. Sie sind nicht minderwertig und in einer Sache, die Männer auch nicht, aber die sind gleich in vielerlei Sachen, aber in vielerlei Sachen sind sie auch anders. Und Frauen haben andere Bedürfnisse in der Ehe als Männer. Aber Paulus argumentiert nicht so, dass er beim Menschen beginnt und bei den Bedürfnissen des Menschen und bei den Vorlieben des Menschen, sondern Paulus beginnt bei Christus und alles andere folgt daraus. Ein Theologe hat es einmal so formuliert: Die Ehe ist wie eine Bühne, auf der die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde aufgeführt werden soll. Wenn sie das nicht tut, dann verfehlt sie ihren Zweck. Also eine Bühne, wir überlegen ja, unsere Bühne irgendwie abzureißen, weil wir sie nicht mehr benutzen. Eine Bühne muss ja so gestaltet sein, damit sie einen gewissen, sie ist ja nicht für sich selbst da, sondern für das, was oben drauf sich abspielt. Eine Bühne muss so gestaltet sein, damit genau dieses Theaterstück drauf gespielt werden kann, diese Oper aufgeführt werden kann. Und die Ehe muss so gestaltet werden, dass die Beziehung von Christus und seine Gemeinde darin gespiegelt und erzählt werden kann. Nun, vielleicht ist deine Einstellung, auch vielleicht in deiner Ehe, solange mir das irgendwie hilft und mir das weiterbringt in meine Ehe, will ich Christus voransetzen. Aber eigentlich geht es um dich in deiner Ehe. In deiner Ehe. Gott ist da, um dir in deiner Ehe zu helfen. Viele wollen eine Art Therapeut Gott. Und wir merken auch, ich merke auch, dass ich persönlich so gestrickt bin, so zu denken über Gott. Ein Gott, der mir hilft, mein Leben und vielleicht auch beim einen oder anderen eine schwierige Ehe oder eine Ehe, die ich noch nicht habe, aber möchte, dass Gott mir hilft, irgendwie darin ideal zu leben. Und dann nehme ich hilfreiche biblische Prinzipien mit auf den Weg, wie Unterordnung oder Liebe und so weiter, aber eigentlich geht es um mich. Und vielleicht erkennst du Gott an in deiner Ehe und du findest es auch gut mit Christus und du würdest ihm irgendwie auch alles zustimmen und du passt dein Leben an, um für Gott Platz zu machen in deiner Ehe. Also du baust Zeiten ein, wo du mit deiner Frau vielleicht Bibel liest oder zumindest bereit wärst dazu. Du betest für deine Frau, du gehst sonntags in die Gemeinde oder mit deinem Mann. Du hörst auf mit gewissen Dingen, die ihn stören würden oder mit die Gott verbietet. Aber du behältst gewisse Bereiche für dich und sagst so, ja, hier will ich mir mal was gönnen. Ich will auch einmal zum Zug kommen und so leben, wie ich möchte. Ich möchte den Kompromiss irgendwo finden. Also kurz gesagt, hier gibt es Bereiche, wo mir Gott nicht reinredet. Und schaut mal, hier ist der Text so wichtig für uns, weil Paulus nimmt hier gerade die Ehe. Er könnte so viele Bereiche ansprechen, aber er nimmt die Ehe, der intimste und der vertrauteste Bereich unseres Lebens. Und gerade in der Ehe, sagt Paulus, und in der Familie und auch in der Sexualität, wo zum Beispiel in unserer Kultur oft die Identität definiert wird. Du bist, wie du dich gerade sexuell fühlst. Und wehe, du stellst das in Frage. Oder du bist der, für den du für deine Familie bist. Und Gott sagt, das muss mir gehören. Da geht es nicht um dich. Es geht um mich und um das, was ich in Christus zu meiner Ehre gemacht habe. Paulus sagt, deine Ehe gehört Gott, dein Alles gehört Gott. Auch als Single. Wenn die Ehe Gott gehört, dann gehört Gott alles, was in deinem Single-Leben passiert. Er hat ein Recht, ein Anrecht auf dein Leben. Wir gehören ihm mit Haut und Haaren. Und das ist das, was uns die Schöpfung sagt, was die Schöpfung mit unhörbarer Stimme flüstert. Und das ist die Forderung des Heiligen Gottes. Aber Paulus weiß auch um die Realität des menschlichen Herzens. Der Mensch will das nicht. Der gefallene Mensch, der Mensch unter der Sünde, will das nicht. Das edelste Wesen, also Gott, das edelste Wesen, was es überhaupt gibt, unvorstellbar in Gerechtigkeit, in Güte, Macht und in Weisheit, in Kreativität, in Schönheit. Der König der Könige, der Herr aller Herren. Dieser Gott fordert von den Menschen, dass der Mensch ihm in seinem Herzen den rechtmäßigen Platz einräumt, um diesen Gott zu erkennen und zu genießen. Und der Mensch sagt nein. Und dies nennt die Bibel die Gefallenheit des Menschen. Gefallen von diesem Privileg der Freude an Gott, gebrochen, blind auch in der Ehe, gerade für unsere eigenen Sünden, selbstgerecht, indem wir die Sünden des anderen schnell sehen, unsere eigenen Götzen aufrichtend und taub für das Lied der Herrlichkeit Gottes, was die ganze Schöpfung bringt. Das ist der Zustand des gefallenen Menschen. Und in Römer 1 sagt Paulus, dass deswegen der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen kommt, welche die Wahrheit, das heißt die Wahrheit von Gottes Herrlichkeit, von Gottes Anrecht auf den Menschen, durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Also wir schauen uns die Ehe an und wir sind ohne Entschuldigung. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und gerade wegen dieser Gefallenheit des Menschen war es notwendig, dass Gott wie damals bei den Ägyptern sein Volk Yada, sein Volk sieht, eingreift, in dem Sohn Gottes selbst Mensch wurde, unter uns lebte, heilte, diente, predigte, um schließlich die Last unserer Schuld für uns an das Kreuz zu tragen und in seinem Tod und in seiner Auferstehung ein Volk aus dieser Gefangenheit heraus, wie vorher aus Ägypten, jetzt aus dieser Gefallenheit, aus dieser Gebrochenheit in unseren Ehen herauszuretten und zurück zu Gott zu bringen. Und davon spricht Paulus, wenn er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt, so wie er sie geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat. Wir leben in einer Welt, und wir leben auch als Gemeinde in einer Welt, wo dieses Bild verzerrt wird. In einer dunklen Welt, die dringend Licht braucht. Also dieses Podest, diese Bühne der Ehe, die wird zerstückelt und die wird umgestaltet auf alle möglichen Art und Weisen. Dieses Bild von Jesus und seiner Gemeinde wird in Ehen entstellt und verzerrt und zerstört. Nur ein sehr alltägliches Bild, was wahrscheinlich ihr alle schon mal beobachtet habt. Ein Mann und Frau und Kind, Zugabteil zum Beispiel. Das Kind will Süßigkeiten und fragt den Papa. Der Papa sagt, nein, du hattest jetzt genug. Und dann geht das Kind, beginnt zu schmollen und dann beginnt die Frau zu denken, oh, das war ein bisschen hart von meinem Mann, und beginnt vor dem Kind zu diskutieren mit dem Mann und sagt, ist doch nicht so schlimm, gib ihm doch was. Und der Mann lässt sich nicht auf die Diskussion ein, wird verärgert, dreht sich ab, macht doch, was ihr wollt. Und es gibt einen Rollentausch. Wir leben in einer Kultur von Passivität, auch von Zorn bei den Männern. Oft als Reaktion auf Manipulation und auf Rollentausch bei Frauen, die sich nicht unterordnen möchten. Und Satan und unser Fleisch auch, unsere sündige Natur, streben danach, diese Bühne auch in unseren Ehen zu zerstören. Satan macht das so mit Gottes guten Gaben, er nimmt sie und verdreht sie, damit sie nicht mehr auf ihn zeigen sollen. Er nimmt die Sexualität und er erfindet Stripclubs. Er nimmt gesunde geistliche Autorität, auch in der Ehe. Und er macht daraus Unterdrückung und Herrschen auf Kosten der Frau. Er nimmt Unterordnung und gesunder, furchtlosen, freudigen Gehorsam und er macht daraus blinde Abhängigkeit oder andererseits Manipulation, emotionale Manipulation. Und wir als Gemeinde, wir als in unseren Ehen auch und in unserer Vorbereitung auf eventuelle Ehen, wir werden erst als Lichter in einer dunklen Welt scheinen, wenn unsere Einstellung zur Ehe so wird wie Paulus. Also wenn die Ehe, wenn in unserer Ehe das Evangelium das wird, was unsere Handlungen bestimmt, und zwar in den Details unseres Ehelebens. Und Paulus sagt es so in Römer 12, dass die Erbarmung Gottes, also das Evangelium, das Heilshandeln Gottes an seinem Volk, Christus und die Gemeinde, dieses Geheimnis, das muss unser Denken prägen. Und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Und ich möchte euch eine Frage stellen und auch eine Aufforderung mitgeben oder eine Ermutigung mitgeben. Und die Frage ist, wie sehr denkst du in deiner Ehe von diesem Standpunkt aus? Also in Momenten des Streits vielleicht und in schwierigen Momenten, wo das offenbar wird, was in unserem Herzen ist. In Entscheidungen im Alltag. In Entscheidungen in der Kindererziehung. Wie sehr ist dein Denken geprägt davon, wie Gott an seinem Volk gehandelt hat? Also wie oft gehst du dann zurück und denkst, wo finde ich ähnliche Situationen in der Bibel? Wie handelt Gott? Wie sehe ich an seiner Weisheit, wie ich jetzt reagieren soll in der Situation? Wie oft denkt ihr als Frauen, wie kann ich lernen von der Beziehung von uns und von der Gemeinde und Christus? Und wo sehe ich, wie ich jetzt richtig reagiere in der Situation? Wie kann ich in dieser Situation, wo meine Kultur mir sagt, das ist Frauensache, da dürfen die Männer nicht reinnehmen, wo ich in diesen Situationen sage, ich möchte meinen Mann fragen, ich möchte mich unterordnen. Wo sehen wir Männer das, dass wir sagen, wie kann ich hier für ihr Gutes wirken? Wie kann ich hier meinen Stolz ablegen, meine Selbstsucht, meinen Egoismus? Wie kann ich aufopfern werden in diesem Bereich, wie Christus aufgeopfert, auf sich als selbst aufopferte? Und schaut mal, das sind Bereiche, die sehr komplex werden können. Und ich werde auch nicht ins Detail gehen jetzt zum Ende. Das sind Fragen wie, wie gehe ich um, wenn der andere sündigt? Wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich vielleicht denke, dass da Sünde ist, aber mir nicht sicher bin? Wie gehe ich damit um, wenn der andere Dinge macht, die mich total nerven, aber nicht offensichtlich gegen das Wort Gottes gehen? Und das sind alles so Fragen, die wir lernen müssen zu beantworten anhand von Christus und seine Gemeinde. Und ich möchte euch eben als Aufforderung und als Ermutigung am Ende mitgeben, zwei Bücher. Eines der Bücher, beide haben mir sehr viel geholfen und auch uns in unseren Gesprächen und Ausrichtungen. Eines, Einfach himmlisch von John Piper, wo Piper auf diese Grundlagen nochmal stärker eingeht. Also wenn ihr sagt, ich möchte mich mit dieser Verbindung zwischen dem Evangelium und meiner Ehe näher auseinandersetzen, das war mir jetzt vielleicht etwas Neues für mich, dann würde ich euch sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und ein zweites Buch für diejenigen, die schon eigentlich das alles wissen müssten. Und da zähle ich mich auch dazu. Es gibt zwei Bücher, die neuerdings auch übersetzt wurden auf Deutsch und im EBTC jetzt herausgegeben wurden. Das eine Buch ist für den Mann und das andere ist für die Frau. Das Buch für die Frau heißt Die tugendhafte Ehefrau oder Die tugendhafte Frau, und das Buch für den Mann heißt der vorbildliche Mann. Und dieses Buch fleischt sozusagen dieses Christus und Gemeinde in den praktischen Situationen aus. Das hat mir so geholfen bisher schon. Und als Ermutigung, das sind Themen, über die wir nachdenken müssen, wenn wir Licht sein wollen. Also Christsein ist ein Leben des Nachdenkens, des Abwägens, des betenden und flehenden Lesens von hilfreichen Büchern, die voll sind von biblischer Weisheit. Unsere Ehen, die leben davon, dass sie in dieser Wechselbeziehung zwischen dem Evangelium, zwischen der Bibel und dem Alltag wachsen. Und das sind zwei Bücher, die geschrieben wurden von Menschen, die Erfahrung haben, die Weisheit haben, auch in der Beratung von Ehepartnern, aber die auch sehr stark und mit der Bibel argumentieren. Und ich möchte euch das mitgeben, doch als Bitte. Ich habe die Bücher auch dabei, werde sie hier vorne auslegen. Und doch mit der Bitte, euch mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn ihr es nicht schon tut. Und es kann auch sehr helfen, zu sagen, ich tue mich mit jemandem zusammen. Ich lese eines dieser Bücher und ich tue mich mit jemandem zusammen. Wir treffen uns wöchentlich, lesen ein Kapitel jeweils und besprechen das und besprechen, wie wir das umsetzen in unseren Ehen. Also das, die Aufforderung, die Bitte und ich denke auch die Ermahnung, die uns dieser Text gibt, lasst uns unsere Ehen durchdenken anhand von der Hauptsache, worum es eigentlich geht. Lasst uns unsere Bühnen so gestalten, dass da das richtige Theater, dass die richtige Geschichte und Handlung darauf abspielen kann. Ich bete noch zum Abschluss. O Vater, du siehst, wir beten für Erweckung in unserem Land. Du siehst aber auch, dass Erweckung nie stattfinden wird, wenn die nicht in der Gemeinde passiert. Und zwar in der praktischen Auswirkung vom Evangelium in unserem Leben. O Herr, hilf, dass unsere Ehen, auch wenn es nur einseitig ist, ein Abbild von deiner Herrlichkeit werden. Hilf uns, dass wir beginnen, praktisch zu werden, auch in unserem Denken. Dass wir uns nicht mit diesem biblischen Wissen zufrieden geben und dann das alles verwerfen, wenn wir in den Alltag hineingehen, wenn wir in die Kindererziehung reingehen und in das Miteinander in den Ehen. Bitte hilf uns, o Herr, ein Volk zu werden, was nach deinen Geboten fragt, auch in den Bereichen, die intim sind, die persönlich sind und die nah sind. Amen.